Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'edeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 22. Februar 2022, gleich dem 3. Iswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Dollar als Waffe. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi betont Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und Katar. Shamkhani, Gespräche mit USA stehen nicht auf Tagesordnung iranischer Delegation in Wien. Iran, Europa muss seiner Verantwortung bei Unterstützung afghanischer Flüchtlinge nachkommen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi betont Verbesserung der Beziehungen zwischen Iran und Katar. Präsident Ebrahim Raisi sagte am Montag bei einem Treffen der iranischen und katarischen Delegationen in Doha, dass kulturelle und religiöse Gemeinsamkeiten immer den Weg für eine Stärkung der Beziehungen zwischen beiden Völkern und Regierungen geebnet hätten. Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte, dass die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Katar im Bereich der regionalen Zusammenarbeit und bei ihrer internationalen Rolle ausgeweitet werden sollte. Die Islamische Republik Iran war immer ein aufrichtiger Nachbar und wahrer Freund aller Länder der Region, einschließlich Katar. Und das offensichtliche Beispiel, um diese Behauptung zu beweisen, ist die ständige Unterstützung Irans für die Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes, sagte Ebrahim Raisi und erinnerte an die Strategie der Islamischen Republik Iran, die Palästina-Frage unter Beteiligung verschiedener Seiten des palästinensischen Volkes zu lösen. Er fügte hinzu, wenn die islamische Umma vereint ist, werden die Rechte der Palästinenser gewahrt und die Unterdrückung durch die Zionisten wird verschwinden. Der Präsident der Islamischen Republik Iran verurteilte auch die Anstrengungen einiger Länder, die Beziehungen zum zionistischen Regime zu normalisieren, und erklärte, dass die Expansion des zionistischen Regimes in der Region zu Lasten aller Länder gehe. Denn dieses Regime werde die Stabilität und Sicherheit anderer Länder bei der Verfolgung seiner eigenen Interessen gefährden. Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, sagte bei dem Treffen, sein Land sei entschlossen, seine Kooperationen mit Iran auf der Grundlage historischer und tief verwurzelter Beziehungen zwischen beiden Völkern in verschiedenen Bereichen auszubauen. Scheich Tamim bin Hamad al-Thani bezeichnete außerdem die Verteidigung der Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes als eine der Prioritäten der katarischen Außenpolitik und fügte hinzu, Katars feste Position zu Palästina ist die Position der Freiheitskämpfer in der Welt. Shamkhani, Gespräche mit USA stehen nicht auf Tagesordnung iranischer Delegation in Wien. Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans hat Gespräche mit den USA am Rande der laufenden Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen in Wien ausgeschlossen und erklärt, dass Verhandlungen mit der amerikanischen Seite nicht auf der Tagesordnung der Vertreter der Islamischen Republik stehen. Ali Shamkhani schrieb am Montag auf Twitter, dass Diplomaten aus Iran und den 5 verbliebenen Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens JCPOA von 2015, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Deutschland und der EU direkt in der österreichischen Hauptstadt verhandelten. Er fügte hinzu, dass dieser Weg unverändert fortgesetzt wird, bis ein Ergebnis erzielt wird. Der Sekretär des obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans betonte, Teheran habe sich geweigert, Gespräche mit den USA zu führen, da sie nicht zu den Wiener Verhandlungen beitragen würden, und erklärte, es werde sich nicht mit weniger als der nachweisbaren Aufhebung aller US-Sanktionen zufrieden geben. Es will auch Garantien, dass Washington das Abkommen nicht wieder aufgibt. Iran. Europa muss seiner Verantwortung bei Unterstützung afghanischer Flüchtlinge nachkommen. Der Generaldirektor der Abteilung für Migranten und Flüchtlinge des iranischen Innenministeriums forderte die europäischen Länder auf, ihrer internationalen Verantwortung zur Unterstützung afghanischer Flüchtlinge in der Islamischen Republik Iran nachzukommen. Die Islamische Republik Iran ist eine der wichtigsten Unterstützer von Asylsuchenden und hat trotz der repressiven und einseitigen Sanktionen und vielseitigen Probleme Flüchtlingen, Ausländern und Einwanderern wertvolle Dienste geleistet, sagte Sadr Reza Dost bei einem Treffen in Teheran mit Nigel Casey, dem britischen Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan. Mit Blick auf den Kostenanstieg, insbesondere während der Corona-Epidemie, sagte Reza Dost, es gibt kein angemessenes Gleichgewicht zwischen den direkten und indirekten Kosten der Islamischen Republik Iran und der internationalen Hilfe für Flüchtlinge, und bisher hat die Europäische Union keine ernsthafte und nennenswerte Unterstützung für die Umsetzung der Programme der Islamischen Republik Iran bei den Dienstleistungen für Flüchtlinge geleistet. Der Generaldirektor der Abteilung für Migranten und Flüchtlinge des iranischen Innenministeriums bezeichnete die Lösung der Flüchtlingsprobleme als Aufgabe mit internationaler Verantwortung und fügte hinzu, die Übernahme der Verantwortung durch Europa bei der Unterstützung von Flüchtlingen ist eine ernsthafte Erwartung der Regierung der Islamischen Republik Iran. In Bezug auf den Wunsch von vielen Flüchtlingen und Asylbewerbern, nach Europa zu migrieren, betonte Reza Dost, niedrige Hilfen bei hohen Kosten für Flüchtlinge und die direkten Auswirkungen auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für sie erhöhen den Wunsch ausländischer Staatsangehöriger, nach Europa und in europäische Länder zu migrieren. Der britische Sonderbeauftragte für Afghanistan und Pakistan würdigte die Unterstützungen und Dienstleistungen der Islamischen Republik Iran für Flüchtlinge und sagte, Europa ist über die Bereitstellung von Dienstleistungen für Flüchtlinge in der Islamischen Republik Iran informiert und unternimmt alle Anstrengungen, um die Probleme von Asylbewerbern zu lösen und ihnen die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Mossad-Präsenz in Bahrain öffentlich gemacht. Der stellvertretende Außenminister von Bahrain gab die Anwesenheit von Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad in seinem Land bekannt. Laut Al-Mayadeen sagte der stellvertretende Außenminister von Bahrain, Abdullah bin Ahmad Al-Khalifa, am Montag in Manama, dass der Mossad im Rahmen der Sicherheits- und Geheimdienstzusammenarbeit mit dem zionistischen Regime in Bahrain anwesend sei. Der bahrainische Politiker fügte hinzu, Mossad-Elemente seien auch in der Region präsent, und dies sollte so sein, wenn die Sicherheitskooperationen zwischen Bahrain und dem israelischen Regime zu größerer Sicherheit und Stabilität führen sollen. Die Islamische Al-Wifaq-Gesellschaft in Bahrain bezeichnete die Äußerungen des stellvertretenden Außenministers des Landes über die Mossad-Präsenz im Land als katastrophal und gefährlich. Als Reaktion auf Äußerungen von Abdullah bin Ahmad Al-Khalifa teilte die Al-Wifaq-Gesellschaft mit, dass diese Äußerungen das Ergebnis katastrophalen und naiven Denkens seien, welches die Grenzen der Diplomatie überschreite und eine offene Erklärung über die Aktivitäten des Mossad in Bahrain sei. In der Al-Wifaq-Erklärung heißt es außerdem, das zionistische Regime habe eine Reihe von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, den Märtyrertod und die Verwundung von Dutzenden Menschen, Attentate und andere Verbrechen zu verantworten. Und seine Präsenz in Bahrain sei eine Gefahr für Bahrain, die Region und die Welt und verwandle diese in einen Schauplatz des Krieges. Putin schickt Truppen nach Donetsk und Lugansk. Nach der Anerkennung der ostukrainischen Volksrepubliken Donetsk und Lugansk ordnete der russische Präsident Wladimir Putin an, Friedenssicherungstruppen in die Region zu schicken. Am Montagabend hat Wladimir Putin bekannt gegeben, dass Moskau die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk anerkannt und im Kreml Kooperations- und Freundschaftsabkommen mit den Führern dieser Republiken unterzeichnet habe. Die Führer der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, Denis Puschelin und Leonid Pasechnik, hatten am Montag den russischen Präsidenten aufgefordert, diese Regionen als unabhängige Republiken anzuerkennen. Letzte Woche hatte schon die russische Duma Putin aufgefordert, die Unabhängigkeit der Donbass-Separatisten anzuerkennen. Putin informierte in Gesprächen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, diese am Montagabend auf Ersuchen der Führer der Republiken Donetsk und Luhansk über die Ergebnisse eines Treffens des russischen Sicherheitsrates zur Lage in der Donbass-Region. US-Präsident Joe Biden hat inzwischen eine Anordnung unterzeichnet, die den Handel und Investitionen von Amerikanern in den Regionen Donetsk und Luhansk verbietet, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin deren Unabhängigkeit anerkannt hat. Der US-Präsident sagte in einer Erklärung am Montagabend, dass eine russische Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk oder Luhansk in der Ukraine Moskaus Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen widerspreche und Frieden, Stabilität, Souveränität sowie die territoriale Integrität der Ukraine bedrohe. Die Anerkennung stelle eine außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und Außenpolitik der USA dar. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 9 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Nach Terrorangriffen ukrainischer Spezialeinheiten im Donbass, nach Attentaten, Kampfdrohneneinsätzen, Feuerüberfällen und am vergangenen Freitag Bomben auf die russische Jamal-Ölpipeline in Lugansk hat Russland, wie angekündigt, die abtrünnigen Republiken Lugansk und Donetsk völkerrechtlich anerkannt. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, bedauert in unserem Interview, dass die inzwischen aus Washington gesteuerte Ukraine hier zum Opfer des NATO-Russland-Konflikts wird. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Schauken.
Ja, vielen Dank. Herr Hoster, der Konflikt zwischen den westlichen Staaten und Russland spitzt sich dramatisch zu. Putin hat nun das gemacht, was er angedroht hat und was er gestern angekündigt hat, nämlich die Anerkennung der beiden Republiken im Osten der Ukraine. Ich bitte Sie zunächst einmal um eine Einschätzung der Lage.
Ich möchte ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass ja Russland, wie ich aus direkten Gesprächen mit Offiziellen weiß, niemals geplant hat, diese Republiken anzuerkennen. Es war sonnenklar, dass Russland ein hohes Interesse hatte beim Vordringen des Westens nach Osten in Europa, eine Pufferzone zwischen sich und den Westen zu schieben. Und dafür schienen diese armen Donbass-Republiken ganz gut geeignet. Nun aber hat sich eine vollkommen andere Situation ergeben. Die Hälfte der ukrainischen stehenden Armee, 125.000 Mann insgesamt, stehen jetzt, diese 125.000, die Gesamtarmee ist eine Viertelmillion, an der Demarkationslinie zum Donbass, zu den beiden abtrünnigen Republiken Lugansk und Donetsk. Und was in den letzten Wochen und Monaten hier passiert ist, ist im Grunde genommen ein klares Massaker. Hier wurden einfach Zivilisten getötet, da wurden Terrorgruppen in den Donbass geschickt von der ukrainischen Seite aus, um Anschläge zu begehen. Übrigens auch Anschläge gegen politisches, hochrangiges Personal, was sich normalerweise in Kriegen verbietet. Da gibt es eindeutige Regelungen dafür. Aber natürlich, Terrorgruppen halten sich nicht an sowas. Und ich weiß ja, dass der sehr gute, sehr sympathische Donetsk-Republikchef Sachatschenko, den ich beinahe besucht hätte, wenn zu dieser Zeit nicht schon gerade ein Attentat auf ihn verübt worden wäre und er gerade im Krankenhaus lag und niemand das wissen durfte. Nur ich erfuhr es natürlich, weil ich mit seinem Büroleiter sprach und wir sofort ein sehr herzliches Verhältnis hatten. Dass eben hier tatsächlich regelmäßig gemordet wird und Terroranschläge begangen werden, bis am Freitag dann schließlich auf ukrainischen schweren Beschuss, natürlich unter Verletzung des Minsk-Friedensabkommens, die Jamal-Pipeline getroffen wurde, eine Ölpipeline, die russisches Öl auch unter anderem nach Deutschland und Frankreich liefert, was in der gegenwärtigen Energieversorgungssituation und bei den Preisen sicher einen ganz gewünschten Effekt für bestimmte Firmen hat hier im Westen. Denn dass Deutschland zum Beispiel russisches Gas viel teurer weiterverkauft, als es von den Russen das bezieht, das sind ja auch Dinge, die ganz offen dastehen. Aber jetzt zur Lage in der Ukraine. Die Ukraine ist ja gar nicht, wie soll man sagen, ein souveräner Staat. Die wird längst von der CIA geführt, wie der ganze Maidan von der CIA geführt worden ist. Also der zweite Putsch des Westens in der Ukraine, klarer Bruch natürlich der NATO-Russland-Akte, solche Dinge. Auch vollkommen eindeutig gibt es gar keine Debatte. Übrigens natürlich auch die Besetzung dann der Krim durch Russland, Bruch der NATO-Russland-Akte, aber natürlich erst nach den anderen, nicht vor den anderen, wie Russland das immer gemacht hat. Sie haben sich vom Kuchen sozusagen ein Stückchen abgeschnitten und dieses Stückchen war nun entscheidend für den Schutz der Marinebasis Sevastopol. Unter diesen Umständen, muss man sagen, hat in einer durchkorrumpierten Ukraine, die tatsächlich ständig gegen ihre Bevölkerung regieren muss, weil Washington das so wünscht, dass Washington, dem ja auch vorzuwerfen ist, dass es den Staatsgoldschatz der Ukraine gestohlen hat, gleich 2014 schon, nachts in den frühen Morgenstunden und per Flugzeug, sodass die Finanzministerin der Ukraine nachfragen musste, wo ist unser Gold? Offen, offiziell, weltweit hörbar. Das sind die Dinge, die hier passieren. Hier wird provoziert. Die Ukraine hat eine 40%-Aufstockung ihrer Armee beschlossen. 100.000 Mann kommen noch dazu, rüstet ständig auf und hat eine absolut kriegerische Sprache. Aber die letzten militärischen Schritte haben im Prinzip Moskau bewogen, hier an dieser Stelle diesen nicht gewünschten, nicht beabsichtigten und sicher für den Frieden nicht hilfreichen Schritt zu tun, weil sie sich nun verteidigen müssen und einsehen müssen, dass der Westen den Krieg will. Das ist ja eine ganz neue Situation. Und hier sage ich einen letzten Satz dazu. Wir leben ja historisch in einer besonderen Zeit. In einer besonderen Zeit, in der Regierungen dabei sind, ihre Bevölkerungen massenhaft zu vergiften. Und weil dies nicht schnell genug geht für den drohenden Finanzzusammenbruch, ziehen sie jetzt einen Krieg vom Zaune. Das ist ja auch eine gewaltige neue Situation. Und diesen Regierungen ist es ganz recht, wenn große Teile der Bevölkerung auch im Westen, auch in Deutschland, dabei ums Leben kommen. Das ist ja der Plan. Deswegen vergiftet man die ja auch, weil man das im Grunde will. Nur in Sachen Vergiftung werden die Völker immer wacher und der Widerstand regt sich. Und beim Krieg, da hoffen sie vielleicht, sind sie schneller, als die Bevölkerung aufstehen kann. Das wird sich zeigen. Ich habe soeben gerade, kurz in der Minute, bevor wir nun gesprochen haben, den Aufruf zum Widerstand und zum Aufstand gegen die Regierung veröffentlicht. Das sind die Dinge, die wir jetzt hier tatsächlich zu tun haben, wenn wir uns gegen diese kriminelle NATO-Regierung, die NATO ist ja eine international agierende Verbrecherbande geworden in den letzten 30, 40 Jahren, wenn wir uns dagegen nicht wehren, werden die uns unter die Erde schaufeln. Das ist die große Schwierigkeit der jetzigen Lage und historisch sicher einmalig. In den Weltkriegen davor hatte man das Gefühl, so die eine oder andere Regierung tut noch was für ihre Bevölkerung. Nicht allerdings Adolf Hitler, der war ja nun mal ein Agent und blendend bezahlt dafür, vom kleinen Gefreiten zum größten Feldherrn aller Zeiten zu werden. Das ist die Intrige gegen Deutschland gewesen, auch aus dem Ausland bezahlt. Wir wissen das, eine zionistische Banken in den USA waren dabei führend beteiligt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
In unserer heutigen Folge wollen wir Ihnen das antike Dorf Khurhe in der Provinz Markazi vorstellen. Ein Dorf, das aufgrund seiner historischen Überreste als eine touristische Sehenswürdigkeit gilt. Bleiben Sie also dran. Diese historische Gemeinde liegt im Nordwesten der Stadt Mahalot in einer Höhe von 1590 Meter über dem Meeresspiegel. Im Frühling ist es dort angenehm kühl, im Sommer warm und im Winter kalt und trocken. Der saisonale Fluss Khurhe fließt neben dem Dorf vorbei und die Berge Surahgav und Khurzarin ragen im Westen und Süden der Ortschaft in den Himmel. Die Bewohner sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Laut den letzten durchgeführten Statistiken im Jahr 2006 hat Khurhe 1500 Einwohner und im Vergleich zu anderen Dörfern zählt es zu den Gemeinden, unter denen es sehr wenige Analphabeten gibt. Archäologische Forschungen zeigen, dass dieses Dorf schon seit 2000 Jahren vor Christus bewohnt war. Ein Grund, warum sich Menschen hier niederließen, ist die gute Bodenqualität und das Klima sowie verschiedene Jagdmöglichkeiten. Die Ortschaft Khurhe wurde aufgrund ihrer historischen Bauten schon mehrmals wissenschaftlich erforscht. Auch haben bekannte Archäologen wie Herzfeld, Grischmann und Vandenberg Khurhe besucht und darüber unterschiedliche Meinungen geäußert. Die ersten wissenschaftlichen Forschungen wurden 1956 durchgeführt. Danach wurde der Ort immer weiter durchgeforscht und ausgegraben. Laut Angaben von Dr. Rahbar, dem Projektleiter dieser Untersuchungen, sind in Khurhe Überreste aus der Zeit der Parther, Sassaniden und Ilkaniden zu sehen. Wirtschaftlich stützt sich die Ortschaft auf Landwirtschaft und Viehzucht. Ein Teil der Bewohner ist auch im Bereich der Dienstleistung und Herstellung von Handarbeiten tätig. Wegen der guten Bodenqualität und des Klimas werden hier diverse landwirtschaftliche und gärtnerische Produkte wie Sesam, Baumwolle, Weizen, Gerste, Granatapfel, Walnuss, Apfel und Weintrauben geerntet. Die grünen Weiden verbessern die Viehzucht und somit gewinnt man gutes Fleisch und auch wertvolle Milchprodukte. Außerdem wachsen in der Gegend Heilpflanzen wie Boretsch, Minze, Thymian, Besenkraut, gemeine Schafgarbe, Steppenraute, Kardendistel und Heidekraut. Neben diesen Pflanzen leben in Khurhe auch verschiedene Tierarten wie Schakale, Wölfe, Füchse, Hasen und Rebhühner. Dieses hochgelegene Dorf hat eine sehr dichte Wohnstruktur. Die meisten Häuser sind einstöckig und haben flache Dächer. Bei den meisten Bauten wurde traditionelles Baumaterial wie Steine, Ziegel, Lehm und Holz verwendet. Neue Häuser entstehen aus Ziegeln, Zement, Eisen etc. Die schöne Architektur dieser Ortschaft und die historischen Überreste ziehen jährlich viele Touristen an. Eine wertvolle Sehenswürdigkeit der Gemeinde sind zwei hohe Säulen eines Tempels. Die letzten Forschungen besagen, dass diese Überreste zum Haus eines Gutsbesitzers in der Epoche der Parther gehören, das in der Zeit der Sassaniden renoviert wurde.
Das Haus wurde auf einer Grundfläche von 3000 Quadratmeter gebaut. Es besteht aus zwei Teilen, also Innen- und Außenräumen, die durch zwei Eingänge voneinander getrennt sind. Die Innen- und Außenräume sind Zeichen einer parthischen Architektur. Das Gebäude besitzt keinerlei Fenster und wurde offenbar durch das Dach erhellt. Es gehört außerdem zum iranischen Kulturerbe. Liebe Hörerfreunde, Jorge wird aufgrund seiner einzigartigen Ausblicke, dem angenehmen Klima, seiner grünen Naturlandschaften und historischen Bauten jährlich von vielen Touristen, die in die Provinz Markazi reisen, besucht. Zu den historischen Sehenswürdigkeiten zählen Überreste aus der Zeit der Parther, eine Inschrift aus der Ära der Seldschuken, die auf einem großen Stein eingraviert wurde und der Imam Sadeh Jorge, der ein Nachkomme von Imam Qasim a.s. sein soll. Sein Mausoleum ist äußerst interessant. Er hat 7 Vorhallen und Dächer, die mit Holzstücken bedeckt sind, sowie eine kegelförmige Kuppel. Dieses Gebäude wurde von den Timuriden errichtet und ist mehrmals renoviert worden. Zu den Natursehenswürdigkeiten kann die Höhle Shah Bulbul genannt werden, die sich zwischen den Bergen von Jorge und Dilijan befindet. Auch die Höhle Surah Gav, an deren Ende sich eine Wasserquelle befindet, sowie die Wasserquelle Weswan zählen zu den natürlichen Attraktionen dieses Dorfes. Die Gemeinde Jorge liegt zwischen Isfahan und Rom. Verschiedene Gründe, wie die Arbeit im Bereich von Landwirtschaft und Viehzucht sowie die diverse Pflanzenbedeckung und auch die Vielfalt an Tierarten, aber auch die guten Verbindungsmöglichkeiten zu diesem Dorf und der historische Hintergrund von Jorge führten dazu, dass in dieser Ortschaft das erste Forschungszentrum der heimischen iranischen Wissenschaft errichtet wurde. Für dieses Institut arbeiten einheimische Fachexperten und es wurde somit die Möglichkeit geschaffen, dass sich hier Studenten und Interessenten mit diesem Thema auseinandersetzen können. Die Bewohner von Jorge haben besondere Traditionen und Bräuche, die immer noch angewendet werden. Zum Beispiel gibt es eine Zeremonie namens Ohu Ohu, die am Abend des 15. Schabons, dem Geburtstag von Imam Mahdi, möge er bald in Erscheinung treten, aufgeführt wird. An diesem Abend werden von den jugendlichen Bewohnern des Ortes Gruppen gebildet. Jede dieser Gruppen zieht vor ein Haus und trägt dort ein Musikstück aus der Folklore vor, wobei sie sich an den jüngsten Sohn der Familie wenden und das Stück auf seinen Namen singen. Am Ende werden Nüsse, Süßigkeiten, Geld oder ähnliches unter den Vorgetragenen verteilt, die daraufhin weiterziehen. Zum Kunsthandwerk dieser Ortschaft zählen Teppiche mit ländlichen Mustern und auch verschiedene Wollstrümpfe. Reisende, die Jorge besuchen, können sich Souvenirs wie Teppiche, Kleinteppiche, trockene Früchte, Weintrauben und Milchprodukte besorgen. Das Dorf ist durch die Städte Mahalot und Dilijan erreichbar. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren neuen Folge. Gott schütze Sie!
Freunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nima Masiha mit dem Titel Rahti Khurshid. Das heißt, die Armut der Sonne.
Thank you. شب‌هاست، شب دیوه، نقش رو سر توی جاهم روی ایوون نقش دیوه.
Freunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der Dollar als Waffe. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Z
Seit Jahrzehnten dominiert der US-Dollar den Welthandel. Und seit Jahren spielen die Vereinigten Staaten ihre Finanzkraft durch ihre Dollars. Die einseitigen Sanktionen des Landes zum Beispiel wären ohne die einzigartige Position, die der Greenback seit dem Zweiten Weltkrieg im internationalen Handel einnimmt, nicht vorstellbar. Diese Dominanz soll jedoch keineswegs von Dauer sein. Tatsächlich spielen jetzt viele Faktoren eine Rolle, die den allmächtigen Dollar herausfordern. Während des Zweiten Weltkriegs dienten die USA den Alliierten als Hauptlieferant von Waffen, Vorräten und anderen Gütern. Die USA kassierten am Ende des Krieges einen Großteil ihrer Zahlungen in Gold und besaßen die überwiegende Mehrheit des Goldes der Welt. Nach dem Krieg koppelten die Länder ihre Währungen an den Dollar, der an Gold gebunden war, und akkumulierten anstelle von Goldreserven US-Dollar-Reserven. Sie brauchten einen Platz, um ihre Dollars aufzubewahren, und begannen, US-Staatsanleihen zu kaufen, die als sichere Geldaufbewahrung gelten. Die Nachfrage nach Staatsanleihen, gepaart mit den Defizitausgaben, die zur Finanzierung des Vietnamkrieges und der von Präsident Lyndon B. Johnson ins Leben gerufenen Inlandsprogramme der Great Society erforderlich waren, veranlasste die USA, den Markt mit Papiergeld zu überschwemmen. Mit wachsender Besorgnis über die Stabilität des Dollars begannen die Länder, Dollarreserven in Gold umzuwandeln. Die Nachfrage nach Gold war so groß, dass Präsident Richard Nixon gezwungen war, einzugreifen und den Dollar vom Gold abzukoppeln, was zu den heute variablen Wechselkursen führte. Obwohl der US-Dollar jahrzehntelang die Reservewährung der Welt geblieben ist, erschüttern Probleme wie hohe Defizitausgaben, Billionen von Dollar Schulden und das ungezügelte Drucken des US-Dollar seinen Status. Anfang Mai warnte der Milliardär Stanley Druckenmiller, dass der Dollar innerhalb von 15 Jahren seine Rolle als vorherrschende globale Reservewährung verlieren könnte. Seine Warnung kommt vor dem Hintergrund eines langjährigen Rückzugs vom Dollar, dass sich die Welt allmählich auf ein System mit mehreren Reservewährungen zubewegt. Die jüngste Umfrage des IWF zeigt, dass der Anteil der von Zentralbanken gehaltenen US-Dollar-Reserven im vierten Quartal 2020 auf 59% gesunken ist, den niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Die USA wiesen nach dem Zweiten Weltkrieg den Großteil der Industrieproduktion der nicht-sowjetischen Welt nach. Es lag also nahe, dass der Dollar die wichtigste Einheit war, in der Exporteure und Importeure ihren Handel fakturierten und abwickelten, in der internationale Kredite gewährt wurden und die Zentralbanken ihre Reserven hielten. Aber heute, da die USA weniger als ein Viertel des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachen, macht es weniger Sinn. Die jüngsten IWF-Zahlen bestätigen, dass Länder, die mit der Eurozone handeln und Kredite von ihr aufnehmen, zunehmend versuchen, Euro-Reserven zu halten. Dieser Prozess findet jetzt mit China und dem Renminbi statt. In den Vereinigten Staaten wächst die Befürchtung, dass das Missmanagement der Federal Reserve in Verbindung mit Joe Bidens nachlässiger Fiskalpolitik und Inflation den Dollar untergraben könnte. Der frühere Finanzminister Larry Summers sagte kürzlich, die Biden-Regierung verfolgt die verantwortungsloseste makroökonomische Finanzpolitik, die wir in den letzten 40 Jahren hatten, und fügte hinzu, wir sehen eine Episode, die sich meiner Meinung nach sowohl quantitativ als auch qualitativ unterscheidet von allem seit Paul Volckers Tagen bei der Fed, und es liegt nahe, dass dies zu erheblichen Änderungen der Erwartungen führen würde. Mit anderen Worten, die von der Fed in den letzten 40 Jahren gewonnene Glaubwürdigkeit gegen die Inflation könnte nun in Frage gestellt werden, was ausländische Investoren befürchten lässt, dass die USA den Wert ihrer US-Staatsanleihen aufblähen. Vor diesem Hintergrund sucht die Welt nach anderen praktikablen Alternativen. Zum Beispiel versucht die Europäische Union, einen Sanierungsfonds zu schaffen, der aus gemeinsam emittierten EU-Schulden finanziert wird. Obwohl der Schritt noch vorläufig ist, deutet er darauf hin, dass der Euro, der derzeit 20% der Weltreserven ausmacht, eine zunehmende Rolle spielen könnte. Im Fall des Renminbi setzt sich Peking dafür ein, den Dollar herauszufordern und hat die Verwendung des Renminbi bei bilateralen Handelstransaktionen aktiv gefördert. Die Belt and Road-Initiative bietet neue Finanzierungsmöglichkeiten für den in Entwicklung befindlichen digitalen Renminbi. Und Peking hat den Vorteil, dass sich China stärker als die anderen großen Volkswirtschaften vom Covid-19-Rückschlag erholt hat. Im Zuge der schrittweisen Öffnung der Finanzmärkte Chinas strömte auch ausländisches Kapital herein. Shen Hao, Generaldirektor von Xiuqianba Zahlungssystem, meint dazu: Wir arbeiten mit lizenzierten Zahlungsorganisationen und Banken, die für den Umgang mit dem digitalen chinesischen Yuan qualifiziert sind, zusammen, um an den digitalen Währungsstandard zu arbeiten und unseren Anbietern zu helfen, ihre Fähigkeit zum Umgang mit der digitalen Währung in Pilotgebieten zu verbessern. Wir bereiten uns darauf vor. Derzeit gibt es nur wenige Banken und Organisationen in den Pilotgebieten, die dafür qualifiziert sind. Der Platzhalter bezieht sich hier auf digitale Währungen. Gita Gopinath, Chefökonomin des IWF, glaubt, dass die Technologie viel zu bieten hat, um grenzüberschreitende Zahlungen billiger und schneller zu machen und die finanzielle Inklusion zu verbessern. Der Generaldirektor von OnChain, Da Hongfei, ist der Meinung: Viele institutionelle Anleger versuchen, sich der Kryptowährung auszusetzen. Sie halten Bitcoin als alternativen Vermögenswert, um das Risiko einer globalen finanziellen und finanzpolitischen Lockerung abzusichern. Und auch einige Kleinanleger sagen, dass sie gerade neue Möglichkeiten entdecken, Kryptoassets zu halten, weil PayPal gerade seine Kryptowährungsdienste für seine Privatanwender auf dem US-Markt geöffnet hat. Von der Nachfrageseite gibt es also einen enormen Anstieg. Was die Dominanz des US-Dollars schließlich untergraben könnte, ist die Waffenbildung des Dollars oder die Ausnutzung der globalen Dominanz der Währung durch die US-Regierung, um die extraterritoriale Reichweite des US-Rechts und der US-Politik zu erweitern. Das herausragendste Beispiel ist die Durchsetzung von Wirtschaftssanktionen durch die Trump-Administration gegen Iran, um das Land aus dem internationalen Bankensystem und insbesondere SWIFT auszuschließen. Huo Zhengqin, Professor an der China University of Political Science and Law, sagt: Ich denke, die USA haben den amerikanischen Dollar zusammen mit dem internationalen Zahlungssystem, das als SWIFT-System bekannt ist, zur Waffe gemacht. Daher steht jedes Unternehmen auf der Welt, wenn es Geschäfte mit US-Dollar abwickelt, tatsächlich unter der Aufsicht der amerikanischen Behörde. Angesichts fast der gleichen Sanktionen hat Russland 2018 seine Reserven aus Dollar umgeschichtet und verkauft sein Öl in Nicht-Dollar-Währungen. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte in einem Fernsehinterview: Wir sind bereit, Möglichkeiten für den Handel in Landeswährungen in Betracht zu ziehen. Und das tun wir tatsächlich mit vielen Ländern, mit unseren Partnern. Wir sind bereit, über Abrechnungen in Euro zu sprechen. Der Euro ist für uns in Bezug auf Gaszahlungen durchaus akzeptabel. Dies kann bestimmt getan werden und sollte wahrscheinlich auch getan werden. Auch der türkische Präsident Erdogan hat sich dafür ausgesprochen. Die Abhängigkeit des internationalen Handels vom Dollar wird zum Problem. Es ist höchste Zeit, auf die Landeswährung umzusteigen. Schritt für Schritt müssen wir unsere Abhängigkeit vom Dollar beseitigen. Derzeit verhandeln wir mit Russland über eine Option, nur in Rubel und der türkischen Lira zu handeln. Wir führen ähnliche Verhandlungen mit China und Iran. Die Ära des Handels mit nationalen Währungen zwischen Ländern gewinnt an Fahrt. Ein Angriff durch den US-Dollar ist wirtschaftlich nicht umsetzbar. Ebenso könnte es Europa oder China gelingen, alternative Zahlungsmechanismen zu entwickeln, die es Ländern wie Iran ermöglichen würden, sein Öl zu verkaufen. Dies könnte wiederum die Rolle des Dollars auf lange Sicht untergraben. Vorsitzender des offiziellen Währungs- und Finanzinstituts Forums, David Marsh, sagt diesbezüglich: Allein die Tatsache, dass die Amerikaner ihre extraterritoriale Macht über den Dollar auf sehr viele verschiedene Arten nutzen, lässt andere Länder eher auf Nicht-Dollar-Währungen achten, um ihre Reserven zu halten. Es treibt auch Länder zum Beispiel auf Gold zu, das haben wir bei den Russen gesehen. Wenn das Tempo der Finanzsanktionen in den nächsten 10 Jahren weiter zunimmt, könnte dies die Attraktivität grenzüberschreitender Zahlungssysteme auf Basis von Euro, Renminbi oder anderen Alternativen erhöhen. Da der Dollar all diesen Herausforderungen gegenübersteht, wird Washington in den kommenden Jahren voraussichtlich Schwierigkeiten haben, seine derzeitige Hegemonie zu erhalten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.